Die Lebenshilfe bei Radio Horeb. Herzlich willkommen, sagt Ihnen Gabi Fröhlich, nicht ohne Ihnen allen noch von Herzen frohe Ostern zu wünschen. Ich hoffe, Sie hatten schöne Tage und ein wunderbares Wochenende. Woran erkenne ich, dass jemand verärgert ist? Wann sollte ich lieber leise sprechen oder meine Meinung für mich behalten? All das erfassen die meisten von uns intuitiv und darum reagieren wir verstört, wenn jemand so gar kein Gefühl dafür zu haben scheint. Aber genau das passiert bei Menschen mit Asperger-Autismus. Autisten sind Menschen, die die Welt anders wahrnehmen als andere. Natürlich kommunizieren und interagieren auch sie, aber eben anders. Heute ist Welttag der Aufklärung über Autismus und wir nehmen das zum Anlass, einmal genauer auf diese Störung aus dem autistischen Spektrum zu schauen, die in den letzten Jahrzehnten immer mehr Aufmerksamkeit bekommen hat, das Asperger-Syndrom. Heute wissen wir, Menschen mit Asperger-Syndrom leben relativ normal in unserer Gesellschaft mit und haben zum Teil auch sehr viel erreicht. Greta Thunberg ist eine heute bekannte Asperger-Autistin, aber eben auch Albert Einstein soll Asperger gehabt haben, Charles Darwin und auch Wolfgang Amadeus Mozart wird genannt. Unser Gast hier in der Lebenshilfe ist Regula Hafener. Sie ist Pastorin der Seeler Interkulturellen Kirche Lausen, einer freikirchlichen Gemeinde mit ganz, ganz vielen Nationen in der Nähe von Basel. Sie leitet diese Gemeinde gemeinsam mit ihrem Mann und sie haben drei Kinder, von denen eines ganz sicher mit Asperger-Syndrom diagnostiziert ist, genauso wie auch ihr Mann und eines möglicherweise. Regula Hafener hat sich also ganz intensiv in den letzten Jahren und auch Jahrzehnten, mehr als ein Jahrzehnt schon, mit dem Thema Asperger-Syndrom beschäftigt. Und sie wird unser Gast sein hier in der Lebenshilfe und uns aus ihren vielfältigen Erfahrungen mit dem Thema berichten und all dem, was sie sich dazu angelesen und was sie dazu gelernt hat. Grüß Sie, Frau Hafener. Schön, dass Sie dabei sind.
Guten Morgen.
Frau Hafener, erst einmal ganz kurz, dass wir es eingrenzen. Asperger-Syndrom ist eine Störung, sagt man auch vor allem Kommunikations- und Interaktionsstörung aus dem autistischen Spektrum. Was macht die Asperger-Autisten ganz besonders aus?
Asperger-Syndrom wird vor allem die Autisten bezeichnet, die oft so Nischenbegabungen haben und einen sehr hohen IQ. Genau, das sind so die Asperger-Syndrom, einfach kurz erklärt. Ja. Inzwischen spricht man eigentlich gar nicht mehr so vom Asperger-Syndrom und teilt die ganzen Autisten auf. Inzwischen spricht man eigentlich nur noch vom Autismus-Spektrum-Störung. Ganz bewusst, weil die verschiedenen Autismus-Spektrum-Störungen ineinander wie verfließen. Und so auch das Asperger-Syndrom. Aber man kann schon sagen, die Asperger sind so die Autisten, die oft in Nischenbegabungen sehr, sehr begabt sind.
Also das heißt so zum Beispiel Albert Einstein oder sogar Mozart würden da genau reinpassen?
Absolut, genau.
Das heißt, es gibt ein ganz diffuses Bild. Sie sagen, das geht so alles ineinander über. Wie erkennt man denn dann überhaupt, dass jemand von Asperger betroffen ist? Es muss ja irgendetwas sein, was allen gemeinsam ist.
Genau, es hat wirklich so eine Gemeinsamkeit und man weiß inzwischen, dass sie einfach vom Denken, Fühlen und Wahrnehmen fundament anders sind, wenn nicht Autisten. Aber an was erkennt man es? Das ist immer so ein bisschen die Schwierigkeit. Was man sicher als erstes sehr gut wahrnimmt, ist die Überempfindlichkeit, die Hypersensibilität, wobei auch das natürlich hochsensible Menschen haben. Aber da erkennt man schon viele Spuren von Autismus. Und dann halt oft so in dem Eintönigen, dass sie vielleicht Gewisses einfach sehr gerne machen und anderes gar nicht. Das sind so Merkmale, die man erkennt bei Autisten. Mhm. Auch ihr Verhalten ist manchmal irritierend. Ja, das sind so das, was man sieht von ihnen. Die Merkmale, die man wirklich wahrnimmt. Auch ihr Schwarz-Weiß-Denken. Es gibt kein Abwägen, kein Dazwischen. Es ist entweder ist es schwarz oder es ist weiß, aber dazwischen gibt es nichts. Und da hat man so, spürt man manchmal so verschiedene Sachen, die wirklich durchgehend durch alle Autismus-Spektrumen gehen.
Sie haben das ja selber überhaupt nicht groß auf dem Schirm gehabt, das Thema, bis Sie eben geheiratet haben und eine Familie gemeinsam mit Ihrem Mann gegründet haben. Und dann kam das Thema auf Sie zu, als man feststellte, dass Ihr ältester Sohn eine seltsame oder vielleicht ja für Sie nicht ganz verständliche Verhaltensweise teilweise an den Tag legte. Vielleicht beschreiben Sie mal, wie Sie überhaupt auf das Thema gekommen sind.
Genau, ja, als unser Jonathan schon klein war, unser Erstgeborene, da hat er manchmal sich so seltsam verhalten. Also das hat angefangen, als er ganz klein war, wenn er geschrien hat, konnte man ihn nicht auf dem Arm trösten. Man musste ihn weglegen, irgendwo auf das Sofa oder aufs Bett. Dann hat er sich beruhigt. Und das war mir als Mutter schon befremdend, weil mein Instinkt ist, wenn ein Kind weint, nehme ich es auf den Arm. Er hatte auch gar nicht gerne, sich so in einer Trage tragen zu lassen, am Körper. Im Kinderwagen war es okay. Aber es war der Erstgeborene. Ich habe gedacht, ja, jedes Kind ist anders, auch wenn es mich befremdete. Und später, als er dann ein bisschen größer war, hat er auch ganz interessant gespielt oder eben nicht gespielt. Er saß einfach da und hat geschaut. Er hat keine Lego-Türme gebaut, er hat sie auch nicht umgeworfen, er hat nur geschaut, wie wir es machen. Einfach so hat es immer wieder so Merkmale gegeben. Und einmal hat mich dann die Oma auch darauf aufmerksam gemacht. Sie war bei uns und hat gesagt, das Kind hat geschrien, sie hat es getragen, es half nicht, sie hat versucht zu spielen mit ihm, er wollte nicht. Erst als sie ihn ins Bett legte, dunkel machte und wegging, war alles in Ordnung. Also das war einfach schon ein Verhalten, das mich als Mutter irritierte.
Ja, am Anfang denkt man vielleicht auch, man macht, gerade wenn es das erste Kind ist, man macht was falsch und zieht es vielleicht auf sich. Ich kann mir vorstellen, dass das erstmal gar nicht so einfach ist, einzusortieren.
Das ist richtig, ja. Ich habe schon auch überlegt, was kann ich anders machen. Habe auch andere Eltern gefragt und mehrheitlich so, ja, es gibt halt verschiedene Kinder. Und da habe ich gedacht, okay, er ist anders, ich lasse mich darauf ein und versuche, was ich kann.
Ja. Und dann kam irgendwann der zweite Sohn und bei dem war es anders.
Bei dem war es ganz anders, wobei der hat sehr, sehr viel geschrien in den ersten Monaten, bis wir rausfanden, dass er die Milch nicht ertragen konnte. Dann war es dann besser. Und aber der war ganz anders. Er war so, wie man sich das so vorstellt, sowohl mit Nähe, dann auch später mit Spielen. Es war ganz anders. Speziell war dann aber das Verhalten vom Bruder ihm gegenüber. Er hat ihn viel geschlagen. Und auch wenn sie zusammengespielt haben, dann fuhr der eine, also der kleinere, der Benaja, mit dem Auto in die Richtung. Aber Jonathan hatte eine andere Vorstellung, wo er fahren müsste. Und ich meine, das haben alle Kinder manchmal. Aber es war halt immer so. Er konnte sich wie nicht auf das Spiel einlassen. Und Benaja hat den Ball erlegt, der muss einfach so spielen, wie es Jonathan vorgibt.
Dass der konnte sich dann anpassen.
Benaja konnte sich unglaublich anpassen, musste auch, weil sonst hat er wieder einen Schlag gekriegt. Und für mich war das größte Elend als Mutter, immer zu sehen, ich war immer zu spät, um einzugreifen. Weil das kam alles immer so plötzlich, diese Aggression oder diese manchmal auch einfach nur, er wollte kommunizieren und sagen, dass es anders sein muss, aber Jonathan konnte noch nicht reden. Das war auch sowas, er hat sehr, sehr spät begonnen mit Reden. Und anstatt zu reden, hat er halt geschlagen. Und das war für mich schon eine ganz schwierige Zeit und eine ohnmächtige Zeit. Auch oft gedacht, hey, als Mutter, ich versage immer, weil ich kann den Kleinen nicht schützen. Das war so für mich eine schwierige Zeit und vor allem auch, weil der Kinderarzt, wir haben damals im Kanton Bern gewohnt, der hat immer gesagt, ja, es gibt, das gibt es halt einfach und das gibt andere Kinder. Und in Afrika gibt es auch ganz Verschiedenes. Der kam zurück aus Afrika und hat da jahrelang gearbeitet. Und ich hatte da wie kein offenes Ohr und habe dann auch gedacht, okay, es ist halt einfach so. Aber innerlich war es mir als Mutter nie wohl und ich habe immer gemerkt, Jonathan ist anders.
Aber erstmal keine wirkliche Erklärung dafür bekommen. Ja, es ist dann wahrscheinlich auch die Gefahr, dass man dann dem anderen einfach einen schlechten Charakter unterstellt oder Böswilligkeit oder so.
Ja, einerseits schlechten Charakter, andererseits natürlich schon mache ich von der Erziehung etwas falsch. Warum greift nichts? Also ich habe mit ganz verschiedenen Erziehungsmethoden versucht, habe mich auch eingelesen da in die Methode und nichts hat gegriffen. Also kein liebevolles Führen, kein Führen mit klaren Grenzen, die wurden immer überschritten. Es hat einfach nichts gegriffen und das war ganz, ganz schwierig. Auch natürlich, ich konnte es nicht einordnen. Und dazu kam natürlich eben, Sie haben schon gesagt, mein Mann ist auch Asperger-Autist, wussten wir aber damals noch nicht. Und ihn daneben zu haben, der mir keine Unterstützung geben konnte, weil er selber völlig überfordert war mit der Situation, mit jedem Kind, wo das dazu kam, war seine Überforderung und seine Grenzen spürbar. Und für mich das zweite Rätsel eigentlich im Haus, sein Verhalten, das sich sehr verändert hat mit jedem Kind, dass wir alles nicht benennen konnten.
Das heißt, das war erstmal eine ganz schwere Phase, nicht von allen Seiten. Auch da waren Sie auch extrem belastet, das hört man raus. Wann kam denn, ich kann mir vorstellen, als dann die Diagnose irgendwann kam, dass das erstmal eine Riesenerleichterung gewesen sein muss, zu verstehen, okay, das ist nicht, weil wir was falsch machen, sondern da ist wirklich was.
Total. Wir sind dann umgesiedelt in den Kanton Basel und eine neue Kinderärztin, Jonathan, war damals 4 und im Sommer musste er eingeschult werden, also in den Kindergarten in der Schweiz. Und ich war mit dem Benaya bei ihr für eine Kontrolle und sie hat da Jonathan erlebt und hat dann zu mir gesagt, sie möchte Jonathan noch einmal sehen, bevor er in den Kindergarten kommt. Sie möchte bei ihm ein bisschen genauer hinschauen und sagte so zu mir, sie möchte mir nicht zu nahe treten, aber sie hat das Gefühl, sie braucht schon eine Stunde für ihn. Und ich habe sie angeschaut und ich weiß noch, mir kamen die Tränen, weil ich merkte, sie hat das schon wahrgenommen in dieser Viertelstunde, wo ich mit dem Jüngeren bei ihr war. Hat sie das Verhalten vom Älteren realisiert, dass man hier hinschauen muss. Und da ist mir ein Stein vom Herzen gefallen. Das war wirklich für mich die Erlösung. Und sie hat dann das Ganze angeschaut und gesagt, er ist nicht bereit für den Kindergarten. Und er kam dann in die heilpädagogische Früherziehung. Das ist eine Spielgruppe, wo er volle heilpädagogische Unterstützung bekam. Und auch in diesem Jahr war noch nicht das Thema Autismus. Es war noch ein bisschen ein Suchen, weil Jonathan gar nicht so typisch aufgefallen ist, direkt so für Autismus. Er konnte inzwischen in die Augen schauen, er hat gelernt, die Hand zu geben, das können andere Autisten zum Teil nicht. Und hatte eigentlich auswärts, außerhalb von der Familie immer ein sehr gutes Sozialverhalten. Und das hat lange so auch ein bisschen die Therapeuten und die Ärzte im Dunkeln gehalten, was es wirklich ist. Aber der Verdacht war da und ich habe mich eingelesen. Und beim Einlesen sind mir dann eigentlich viele Schuppen von den Augen gefallen. Und ich habe gemerkt, in die Richtung geht es. Auch im Thema mit meinem Mann habe ich gesagt, schau mal, ich glaube, das bist du. Und dann haben sie die Abklärung gemacht bei Jonathan und er hatte dann die Diagnose Autismus-Spektrum-Störung. Der Arzt hat schon gesagt, er geht in die Richtung des Asperger-Autismus, aber eben heute macht man nicht mehr so der Stempel, in welche Richtung, sondern man sagt einfach Autismus-Spektrum-Störung, weil es so viele verschiedene Formen gibt, wie es natürlich Charakter von Menschen gibt.
Das heißt, da ist etwas im Gehirn, würde ich jetzt mal, ich sage es jetzt mal sehr laienhaft, was irgendwie anders vernetzt ist und so. Und das wirkt sich dann je nach Charakter, nach Person, nach Leben unterschiedlich aus.
Genau. Es ist eigentlich eine angeborene und auch lebenslange, oft unsichtbare Entwicklungsdiversität. Also eine Schaltstelle im Hirn, die anders schaltet wie bei Personen ohne Autismus. Es ist nicht das gleiche Hirnzentrum wie beim ABS, aber es hat zum Teil ähnliche Auswirkungen.
Wir sprechen heute am Welttag zur Aufklärung über Autismus, über das Thema Asperger-Autismus, Erfahrungen einer Mutter im Umgang mit besonderen Kindern. Unser Gast ist Regula Hafener. Sie ist Mutter von mindestens einem Kind mit Asperger-Syndrom, nämlich es kam ja dann noch ein drittes, Frau Hafener.
Mhm. Genau, unsere Kleine, die Johanna, also die ist inzwischen auch schon 9. Sie war eigentlich anfänglich gar nicht auffällig, aber bei Mädchen ist das Ganze einfach auch ganz anders. Sie passen sich viel mehr an, sie fallen viel weniger auf. Und jetzt, je älter sie wird, hat sie doch einige Züge auch mitgenommen. Sie ist ganz sicher hochsensibel. Das wissen wir schon lange. Sie hört viel zu viel, hat dadurch auch mit der Sprache lange Mühe gehabt, weil sie zu viel hört. Und jetzt, wo sie älter ist, hat es doch immer wieder so Anzeichen, aber wir haben sie bis jetzt nicht abklären lassen. Vielleicht später mal, oft ist es bei Mädchen so, in der Pubertät wird es sichtbar. Da es vererbbar ist, ist es sehr gut möglich. Die Frage ist aber auch immer noch, wie viel ist einfach auch der Bruder Vorbild und man kopiert es. Das sind so Faktoren natürlich dann in der Familie, wo es nicht so ganz durchsichtig ist. Was ist einfach vom großen Bruder abgeschaut und was ist wirklich in ihr auch so, was ist bei ihr nicht möglich? Aber es ist auch nicht ganz einfach, so sie zu begleiten ins Leben.
Mhm. Wir hören da heraus, Frau Hafener, dass das auch eine große Herausforderung ist, eben ein Mann, der auch nicht das Werkzeug hat, so richtig dann in den Momenten intuitiv das Richtige zu tun. Ein Sohn, der ein auffälliges Verhalten an den Tag gelegt hat, vor allem in der Familie. Eine kleine Tochter, die auch nicht einfach zu begleiten ist, dazwischen ein drittes Kind oder das zweite Kind, das man schützen möchte. Was sind denn so in dieser Zeit Ihre Kraftquellen gewesen?
Also die hatte ich nicht immer nur so gut im Griff, diese Kraftquellen. Ich habe mein Burnout auch hinter mir. Und doch war sicher eine große Kraftquelle, war für mich immer wieder einfach die Zeiten mit Gott. Mit ihm konnte ich so alles ausschütten, besprechen. Vor allem auch so dieses, das Unverständnis. Das Unverständnis in Gesellschaft und Familie ist groß. Einfach auch, weil man es nicht kennt. Oder weil die Angst davor groß ist. So das Ungewisse. Und so immer diese Not einfach zu teilen können mit Gott, das war für mich eine riesige Quelle. Aber auch, ich hatte immer Freunde, die Verständnis hatten auch. Und ich denke manchmal, ich bin so privilegiert, darf ich so verständnisvolle Freunde haben. Das ist ein großes Geschenk und für mich auch immer, ich bin extrem kommunikativ, ich liebe Gemeinschaft und ich brauche diesen Austausch. Und manchmal war ich schon sehr viel einfach nur auf die Familie reduziert, weil es sich wie nicht, ich hatte gar nicht mehr die Möglichkeit, aus der Familie rauszukommen, weil ich musste da drin stehen und schauen, dass es funktioniert. Und jetzt, wo sie doch größer sind und auch natürlich mehr Raum ist, ich kann sie inzwischen auch gut alleine lassen, mal eine Zeit lang, da genieße ich vor allem immer wieder einfach die Natur. Ich gehe viel raus, bin viel im Garten, gehe viel joggen. Und wenn es sich irgendwie ermöglicht, schaue ich, dass ich Mama Timeouts machen kann. Dass ich 2-3 Tage weg kann, irgendwo in die Berge. Das ist so meine Insel, die ich brauche. Manchmal brauche ich dann Gemeinschaft, manchmal muss ich allein sein, was gerade so dran ist. Aber es ist nicht einfach, sich da rauszunehmen. auch wegzugehen, wenn man wie weiß, jetzt übernimmt der mittlere Sohn die Verantwortung, obwohl er ja eigentlich Kind sein sollte und darf. Aber er hat dann wie die Verantwortung übernommen, weil es für Papa doch manchmal schwierig war, die Verantwortung zu übernehmen, auch wenn mein Mann unglaublich viel lernt und gelernt hat in den letzten Jahren und ich echt stolz bin auf ihn, wie er mit der Diagnose jetzt gelernt hat, ganz vieles gelernt hat, weil es ihm wie bewusst wurde, was er nicht kann und wo er Acht haben muss drauf.
Also man kann etwas tun und was man tun kann, darüber sprechen wir jetzt gleich weiter nach einer Musik hier in der Lebenshilfe-Sendung bei Radio Horeb, in der wir sprechen über das Asperger-Syndrom.
Spero ma non so se ancora c'è un filo di speranza dentro me che pure quando tace non morirà.
Heute ist Welttag zur Aufklärung über Autismus, Asperger-Autismus. Besonders ist im Blick bei uns hier in dieser Sendung Lebenshilfe bei Radio Horeb. Erfahrungen einer Mutter im Umgang mit besonderen Kindern. Das ist unser Thema. Unser Gast ist die Schweizerin Regula Hafener. Sie ist Pastorin, leitet mit ihrem Mann eine freikirchliche Gemeinde in der Nähe von Basel. Die beiden haben gemeinsam 3 Kinder und Frau Hafener hat uns erzählt, wie nach und nach ihnen einfach bewusst wurde anhand eines auffälligen Verhaltens ihres ältesten Sohnes, dass Asperger-Autismus oder inzwischen, sagte Frau Hafener, teilt man es nicht mehr so ganz kategorisch ein. Es ist einfach eine Störung aus dem Bereich Autismus, aus dem Autismus-Spektrum, dass das in der Familie offensichtlich vererbbar war, dass ihr Mann betroffen ist und ebenso vor allem ihr ältester Sohn, mit einem Fragezeichen vielleicht noch die jüngste Tochter. Aber Frau Hafener, das ist eben auch das, was Sie wahrscheinlich im Laufe der Zeit so mitgenommen haben. Es gibt nicht eine Schublade, in die man einen Menschen reinstecken kann, sondern jeder bringt seine Geschichte mit. Man weiß manchmal nicht genau, ist es bei einem Kind, dass es sich vom Geschwister was abguckt oder einfach dieses ganze Miteinander in der Familie einfach anders funktioniert, als das bei anderen der Fall ist oder ob da wirklich eine Erbanlage da ist oder die Erbanlage kann vielleicht auch durch ein gutes Eingehen auch ein Stück weit wieder ausgeglichen werden. Also das heißt, das ganze Bild ist unglaublich vielfältig.
Ja, das ist so. Und es ist einerseits sehr vielfältig und gleichzeitig auch sehr nicht greifbar und manchmal so paradox. Und das macht das Ganze sehr schwierig. Und ich finde manchmal der Ausdruck noch spannend. Die Christen haben einen unglaublichen Adlerblick. Der Adler sieht jedes Detail. Also überall, wo sie hingehen, erfassen sie alles. Das Kleinste und das Größte. Und gleichzeitig haben sie aber nur eine Tunnelsicht. Und das ist schon ein Paradox in sich, oder? Sie erfassen so viel und doch sind sie manchmal so eng denkend. Und das kommt in vielen Bereichen durchs Leben, kommt das immer wieder zum Vorschein, was eben dann auch das Greifen für uns so unverständlich macht.
Wobei es eigentlich ja fast nachvollziehbar ist, wenn man wahnsinnig viel sieht, dass es alles überfordert, klammert sich man an einer Sache fest, nicht? Dann, ja. Weil alles auf einen einstürzt. Das heißt, so gehen diese Widersprüche dann ineinander, nicht?
Genau. Und sie sind wahnsinnige Leistungsmaschinen, sage ich immer wieder, in ihrem Denken. Was sie an Emotionen, an Gefühlen, an Düften, an dem, was sie sehen und hören, alles verarbeiten müssen. Und da natürlich entwickeln sie auch Strategien, dass sie überleben können.
Ja.
Und diese Strategien sind nicht immer konstruktiv. Ja.
Das ist halt intuitiv, dann wird es so gemacht und dann muss man dann nach und nach lernen, wie man es anders tun kann, damit es konstruktiv ist. Gucken wir mal, wie Sie versucht haben, als Sie das dann gewusst haben, sich auch Hilfe geholt haben, professionelle Hilfe geholt haben, wie Sie versucht haben, etwas auch von Ihrem Familienablauf so zu verändern, dass es eben auch auf die Bedürfnisse Ihres ältesten Sohnes vor allem erstmal und vielleicht auch Ihres Mannes abgestimmt war.
Ja, also ich habe mir sehr viel Hilfe geholt, vor allem von Fachleuten. Da habe ich mich einfach durchgesucht, durchgefragt über die Kinderärztin zum Kinder- und Jugendpsycholog, der die Diagnostik gemacht hat beim Jonathan. Der begleitet uns bis heute. Gerade auch im schulischen Bereich begleitet er uns super. Und eine Zeit lang waren wir im Autismuszentrum. Das ist zum Glück in der Nähe von uns, auch eine halbe Stunde Fahrt, aber doch in der Nähe. Gerade Sie vom Autismuszentrum haben uns sehr viel für den Familienalltag geholfen. Und natürlich Bücher. Ich lese sehr gerne, habe ganz vieles gelesen. So habe ich mir Hilfe gesucht, was wir ändern können zu Hause. Und gleichzeitig ist das aber nicht so einfach. Also sicher, was das eine ist, ich habe gemerkt, ich muss mich anpassen, weil Sie können sich nur bedingt anpassen. Also die Erwartungen loslassen, dass Sie in unser Familiensystem reinkommen, so wie ich vielleicht gewohnt bin, kann ich gleich vergessen. Mhm. Es braucht von mir her sehr, sehr viel Anpassung und Flexibilität. Das heißt zum Beispiel, die Mahlzeiten waren immer so ein Brennpunkt. Da musste ich wie lernen, dass Jonathan manchmal nach der Schule nicht gleich essen konnte. Und schon gar nicht in der Gemeinschaft mit uns allen, weil da erzählen die anderen zwei Kinder auch noch. Und das ist schon zu viel. Und dass man da halt dann Ausnahmen gemacht haben. Manchmal habe ich später mit ihm gegessen. Er wollte aber dann auch nicht alleine am Tisch sitzen. Ihm ist Zweisamkeit sehr wichtig, zu zweit. Wenn man mit ihm auch zu zweit unterwegs ist, ist genial. Er ist so ein interessierter Junge. Aber sobald es mehrere sind, wird es einfach, sobald es ein Sozialgefüge ist, war es immer herausfordernd. Und so haben wir auch immer mal geschaut, dass man halt einzeln mit den Kindern was unternimmt. Das waren so Maßnahmen und dann halt, ich musste sehr vieles loslassen an Vorstellungen, was ich von den Kindern erwarte. Respektive, ich musste es unterscheiden. Von Benaya konnte ich mehr erwarten als von Jonathan. Aber ich musste es Benaya erklären. Bis heute natürlich. Ich kann sie nicht gleich erziehen. Es geht nicht. Ich meine, ich glaube, das kann man in keiner Familie und doch hat es vielleicht Sachen, die besser gehen. Bei uns zum Beispiel mit dem Zähneputzen von den anderen erwarte ich, dass sie dreimal die Zähne putzen. Jonathan putzt jetzt einfach am Abend. Das haben wir hingekriegt über Jahre Übung, dass er schafft, am Abend die Zähne zu putzen. Aber das sind nicht Selbstverständlichkeiten. Das ist mit viel Geduld, mit viel, ich sage immer, es braucht eine klare Linie und gleichzeitig eine sehr große Freiheit. Aber das ist wieder das Paradoxe drin vom Autismus, oder? Sie müssen sich selber ein Stück weit autonom entscheiden können, wann sie etwas machen, wie sie etwas machen. Aber wenn sie völlig frei sind, geht gar nichts. Und dann braucht es trotzdem so eine klare Führung. Und das ist so eine Gratwanderung, auf der ich die ganze Zeit balanciere. Weil wenn ich sie nur ganz klar sage, jetzt gehst du Zähne putzen, jetzt ist das dran, dann geht gar nichts. Dann ist wie Blockade da. Und so dieses Spielen mit den Richtlinien in der Familie und dem Freiraum geben und den Unterschiedlichkeiten, das ist das, was, glaube ich, die größte Gratwanderung ist und doch vielleicht fast am besten zum Ziel führt, dass sie sich auch, wie soll ich sagen, ein Stück weit ernst genommen fühlen und von sich aus einen Wert entwickeln können, ich kann das.
Das heißt, das muss man ja dann auch den anderen Geschwisterkindern kommunizieren, dass sie sich dann eben, nur um das Beispiel zu nehmen, dreimal am Tag Zähne putzen müssen, während der andere nur einmal muss.
Genau. Und das ist vielleicht, wir haben immer sehr, sehr offen miteinander darüber geredet. Ich weiß noch vor 2 Jahren oder so, da habe ich auch mit dem Mittleren mal das Buch gelesen, eben Adlerblick und Tunnelsicht, Tipps für Kinder, mit dem Mittleren, damit er den Bruder und seine Reaktionen besser verstehen kann und auch den Papa besser verstehen kann. Und da haben wir immer sehr viel mit unseren, oder bis heute reden wir viel darüber, in der Familie, aber wir tragen es auch nach außen. Wir verstecken uns nicht. Wir stehen dazu, was nicht immer einfach ist, weil natürlich das Unverständnis nach wie vor viel größer ist als das Verständnis.
Das heißt, in der Familie haben Sie sich angepasst, eben gesagt, gut, ich muss sehr unterschiedlich auf die verschiedenen Bedürfnisse der Kinder eingehen. Und dennoch eben, das hat man auch rausgehört, eine sehr starke Struktur schaffen, Gewohnheiten schaffen.
Genau. Dieser Spagat ist nicht einfach, aber sehr hilfreich. Als Jonathan noch kleiner war, brauchte er auch sehr viel Struktur im Zimmer. Für ihn haben wir extra einen Kleiderschrank gekauft, der klare Fächer hat. Wo einfach die Kleider drin sind, weil er sehr Mühe hatte, sich anzuziehen. Und wenn ich ihm etwas hingelegt habe, ging es gar nicht. Wenn er selber entscheiden konnte, ging es besser. Aber dann kam natürlich noch die Herausforderung, dass frische Kleider unangenehm sind auf dem Körper. Also hat er nur die alten angezogen. Und dann hat er einfach einen Pullover gehabt, den hat er das ganze Jahr über angehabt, weil der war irgendwie bequem. Und jegliche Veränderung ist wieder Überforderung. Und da braucht es viel eben Struktur und Feingefühl und manchmal auch halt über den Schatten springen bei mir. Ich musste dann manchmal die Waschmaschine laufen lassen mit halt nur seinem Pullover und noch ein bisschen was anderes, was gerade da war, damit er den am nächsten Morgen wieder hatte. Und man kann sagen, ja, ist doch verrückt, Mutter macht das nicht, der lernt ja so nie was Neues anzuziehen, aber so habe ich auch gedacht. Aber ich habe lernen müssen, ich muss die Stresssituationen möglichst eliminieren, dass er für die wichtigen Aufgaben genug Ressourcen hat und nicht noch mehr gestresst ist. Dann ist mir der Pullover ziemlich egal, dass er den immer anhat. Wenn er es aber schafft, morgens zur Schule zu gehen und den ganzen Schultag irgendwie managt. Oder das ist so, das immer schauen, wo macht es jetzt Sinn, die Stresse zu eliminieren. Und inzwischen ist das nicht mehr Großthema. Inzwischen zieht er selber von sich aus sogar andere Pullover an. Jetzt mit 14, da hat er das geschafft und ich muss sagen, ja, warum habe ich mir manchmal so großen Stress gemacht oder schlechtes Gewissen auch, dass er dies und jenes noch nicht kann, wo ich im Nachhinein sagen muss, der Arzt hatte recht. Er hat immer gesagt, Frau Hafner, vielleicht braucht er 10 Jahre, bis er es schafft, da ging es um den Zahnpasta-Deckel zuzumachen, was andere Kinder innerhalb von einem Monat schaffen. Aber das ist doch egal, er wird es schaffen. Er hat andere Qualitäten. Und das fand ich ganz stark vom Arzt und hat mich dann auch immer wieder geholfen, bei mir über den Schatten zu springen und einfach ein Auge zuzudrücken und sagen, das lassen wir jetzt, wir versuchen es später wieder.
Thema Schule haben Sie schon angesprochen. Wie lief das denn?
Also er hatte einen sehr, sehr guten Einstieg in die Schule. Wir hatten das große Glück, eben, dass er an die heilpädagogische Früherziehung gehen konnte und dann später zuerst in einen heilpädagogischen integrativen Kindergarten. Da waren eigentlich nur so Kinder wie Jonathan in diesem ersten Jahr Kindergarten. Und da hat er sich sehr wohl gefühlt, wurde super gefördert und konnte dann eigentlich schon nach einem Jahr in den regulären Kindergarten. Und das ging sehr gut an der regulären Schule, auch weil wir das Glück hatten, eine Schule zu haben im Dorf, wo die Lehrkräfte sehr interessiert waren am Autismus und sich Wissen auch angeeignet haben schon. Und sie vor allem mich als Mutter ernst genommen haben. Mit der Situation, Jonathan und auch mein Mann haben beide das Masking. Das ist ein Begriff im Autismus. Masking ist eine Maske tragen. Und sie haben diese Gabe, auswärts sind sie fast nicht auffallend. Sie tragen ein Stück weit eine Maske, aber nicht bewusst. Es ist nicht, dass sie wie als Maske herumlaufen und ihr wahres Gesicht nicht zeigen. Das stimmt nicht. Autisten sind sehr loyal, sehr authentisch, sehr direkt. Aber diese emotionalen Ausbrüche oder das befremdende Sozialverhalten, sie wissen, weil sie so schlau sind, ganz genau, wie sie sich verhalten müssen. Sie machen es nicht intuitiv, sie machen es übers Denken und über den Kopf. Und daher ist Jonathan, war ein sehr beliebter Schüler, also bis heute, und ein sehr interessierter, vor allem extrem wissensbegierig, und ist daher an der Schule nicht groß aufgefallen, nur so vereinzelt, aber er kam immer nach Hause und dann flog alles rum. Dann flog der Teller vom Tisch, der Schulsack, die Türen. Es ging sehr vieles kaputt, einfach weil er so überfordert war mit allen Reizen, mit allen Anforderungen und sich den ganzen Tag so fest angestrengt hat, sich nichts anmerken zu lassen, ist dann zu Hause am sicheren Ort, war die Luft draußen. Und das war für uns zu Hause und ist bis heute das Schwierigste. Auch wenn es heute schon viel, 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 viel besser ist. Aber eine lange Zeit war das eine unglaubliche Herausforderung, ein riesiger Kräfteakt. Und ich war sehr froh, hat die Schule bei uns im Dorf unsere Situation zu Hause ernst genommen. Auch ernst genommen im Wissen, dass sie, wenn sie an der Schule einiges beachten, also zum Beispiel, dass er in den Gruppenraum durfte zum Arbeiten, wenn es laut war im Klassenzimmer, dass er das nutzen kann, wenn er möchte, und ihm einfach gewisse Unterstützung auch gaben in den Pausen und so ganz verschiedene Kleinigkeiten, dass dann der Stresslevel nicht so hoch ist, wenn er nach Hause kommt. Mhm. Und es somit sowohl Jonathan dient, wie auch uns als Familie. Und das fand ich, da war ich sehr, sehr dankbar. Ich weiß von ganz, ganz vielen Familien, wo die Schule das ganz ein schwieriges Kapitel ist. So, und bei uns ging das super gut bis in die 5. Klasse. Und er hatte nicht eine einfache Klasse. Sie waren über 20 Kinder. Die, eine sehr unruhige Klasse mit extrem viel Konfliktpotenzial. Und diese emotionalen Konflikte, die ihn nicht betrafen, er wurde zum Glück auch nie irgendwie gemobbt oder ausgeschlossen. Aber diese vielen Diskussionen, die er nicht einordnen konnte, die ihm aber emotional mitgenommen haben, weil er ja alles spürt und fühlt, die hat ihn so fertig gemacht, dass er am Morgen fast nicht mehr zur Schule ging und richtig Panikattacken hatte. Und da mussten wir handeln und mussten ihn leider aus dieser Schule nehmen, obwohl die Lehrer und die Schulleitung super waren. Und jetzt geht er in eine Privatschule mit einer kleinen Klasse und einer ganz tollen Atmosphäre. Das ist sein Riesen-Pluspunkt. Aber diese Schule hat kein Ohr für Autismus. Also sie behaupten, sie wissen alles. Und das ist ganz schwierig, weil Jonathan auch bis jetzt eigentlich nicht selber mit den Lehrern kommunizieren kann. Er probiert es jetzt, er beginnt, aber es braucht viel Übersetzung von mir und auch viel einfach Intervention, wo ich wie rückfragen muss oder nachfragen muss oder ihnen erklären muss, da hat Jonathan ein Problem. Aber die Schule will das nicht, dass die Mutter reinredet. Obwohl der Arzt gesagt hat, das ist das Wichtigste, die Kommunikation mit den Eltern bei Autisten, gerade weil sie Mühe haben in der Kommunikation. Und das ist jetzt im Moment ein bisschen ein trauriges Schulkapitel, wo wir einfach durch müssen, weil wir haben hier im Kanton Basel-Land keine Alternative für Asperger-Autisten mit hohem IQ. Und er hat jetzt noch 2,5 Jahre und ich bin ehrlich gesagt mächtig stolz, wie er dies trotzdem managt, auch mit den Schwierigkeiten, weil sie da wirklich eigentlich alles nicht so an der Schule machen, was Autisten wirklich helfen würde. Es braucht nicht viel, aber auch wenn das Kleine fehlt, dann wird es halt manchmal sehr schwierig für sie.
Wir sprechen hier am Welttag zur Aufklärung über Autismus, über den Asperger-Autismus mit Regula Hafener, die einen Sohn hat, der Asperger-Autismus hat, genauso wie auch ihr Mann. Und wir möchten Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, auch die Möglichkeit geben, sich in dieser Sendung mit zu beteiligen, wenn Sie Fragen haben. Wir werden versuchen, diejenigen vorzuziehen, die wirklich auch persönlich betroffen sind mit dem Thema, zum Beispiel Kinder und Asperger-Autismus. Regula Hafener hat sich als Mutter und Ehefrau von Asperger-Autisten intensivst mit dem Thema beschäftigt, ist natürlich keine Psychologin, aber kann aus ihrer persönlichen Erfahrung das ein oder andere sagen. Wenn Sie also sich melden möchten, dann können Sie gerne anrufen unter 089 517 008 008. Die Nummer zur Sendung ist die 089 517 008 008. Sollten Sie zum Beispiel aus Südtirol anrufen, wo unsere die Hörerinnen und Hörer von Radio Maria mit dabei sind, dann wählen Sie gerne bitte auch die Vorwahl 0049 für Deutschland und dann die 89 517 008 008. Die Leitungen sind jetzt frei. Wir sprechen unterdessen weiter mit Regula Hafener. Wenn wir jetzt gucken auf die besonderen Begabungen, die auch eben gerade mit dem Autismus oft verbunden sind, was würden Sie denn sagen bei sich? Was haben Sie bei sich so an besonderen Begabungen jetzt speziell bei Ihrem Sohn entdeckt? Wir sprechen hier heute vorwiegend über die Kinder.
Genau, also ich staune immer wieder über die Direktheit und die Loyalität und die Offenheit. Da konnte ich ganz, ganz vieles lernen mit meinen beiden Autisten, aber auch gerade Jonathan, wie er Sachen analysiert und sieht, was wir oft schon intuitiv vertuschen in unserer Gesellschaft,
zum Beispiel
in der Familie, ich persönlich. Und das finde ich ganz spannend.
Was könnte das zum Beispiel sein?
Ich studiere gerade an einem Beispiel rum, da bin ich immer so schlecht, weil die so schnell wieder weg sind. Und es gibt eigentlich ganz viele.
Aber auf jeden Fall, wir halten fest, ja. Es ist so, dass manchmal Situationen gibt, wo mit dem analytischen Verstand etwas klar erfasst wird, was wir so sozusagen unterm Radar wieder weglaufen lassen.
Ja, genau. Das ist super ausgedrückt, genau. Ja, das finde ich ganz faszinierend. Und dann auch ihre unglaubliche Begabung, sich in ein Thema reinzudenken und rein zu versetzen. Also wenn ihn etwas interessiert, dann interessiert es ihn, bis er das letzte Detail erkannt hat. Das hat schon ganz früh angefangen. Einmal waren wir im Ferienhaus eine Woche und Jonathan hat eine Woche lang nur über das Weltall geforscht und geredet und hat unglaubliche Sachen erzählt, da hatte ich keine Ahnung davon. Das war schon, zwischendurch ist es dann natürlich irgendwann nervend, nach einer Woche immer das gleiche Thema, das ist die andere Seite, aber immer so faszinierend, wie dann wirklich kein Blatt auf dem anderen bleibt, weil es wirklich ergründet wird und hineingedacht wird. Das ist ganz faszinierend bei den Autisten immer wieder. Da staune ich, was für ein Allgemeinwissen Jonathan sich da aneignet, einfach weil es ihn total interessiert.
Da darf man sich auch gespannt sein, wo das dann später weiterführt, auch was Beruf und so weiter angeht. Nicht, wenn jemand die Fähigkeit hat, sich so intensiv mit einer Sache zu beschäftigen, was ja gerade eben in der Zeit, in der Medien bei den Kindern sehr präsent sind, auch oft verloren geht. Eben diese Fähigkeit, an einer Sache dran zu bleiben, am Ball zu bleiben, sich intensiv etwas richtig reinzufuchsen, nicht? Das können ja viele gar nicht mehr.
Ja, das stimmt. Wobei natürlich auch die digitale Welt gerade bei Asperger ein großes Thema ist, aber ein positives Thema. Also sicher auch negativ. Sie haben natürlich alle, gerade weil sie sich so reinsteigern können, doch die Tendenz und die Gefahr, eine gewisse Sucht zu entwickeln. Das kommt bei Autisten leider sehr oft auch vor. Und doch auch, er hatte schon ganz früh das Interesse am Programmieren gehabt und programmiert bis heute sehr gerne und natürlich stundenlang. Und da merkte ich auch, da musste ich eben auch bei ihm lernen, eine andere Bildschirmzeit freizugeben als bei anderen Kindern. Und auch sehr früh schon, da hat mich der Arzt eigentlich rausgebracht und gesagt, die digitale Welt und halt auch das binäre Zahlensystem ist oft die Welt von Autisten. Nicht umsonst sind ja die beiden Gründer von Apple und Macintosh auch Autisten. Mhm. Genau, das sind so Gebiete, wo sie einfach sich reingeben können und reingeben, was fasziniert dann auch, was sie alles darüber wissen. Also wenn ich irgendwas wissen muss, auch jetzt bei meinem Computer und bei meinem Handy, gehe ich am besten zu Jonathan.
089-517-008-008 ist die Nummer, die uns führt hier in der Lebenshilfe bei Radio Horeb zum Thema Autismus. Eine Hörerin aus dem Taunus hat sich gemeldet, ohne ihren Namen zu nennen. Ich grüße Sie hier. Herzlich willkommen hier bei Radio Horeb.
Ja, grüß Gott. Ich kann mir vorstellen, dass viele von uns, die hier zuhören, doch den Eindruck haben, dass es ein ungeheurer Kraftaufwand ist. Da gibt es lustige Geschichten wahrscheinlich, aber was das bedeutet, wenn das mit dem Pullover immer nicht klappt und so. Und ich kann mir denken, auch wenn Sie beispielsweise mit Jonathan unterwegs sind, ja, also mir ist das einmal passiert, dass ich ein autistisches Kind in der Sonne kennenlernte, vor einem Spielzeugwarenladen, und die Mutter sagte mir gleich, der hat das und das. Und ich habe das sehr gut verstanden, weil jedem immer das, wenn man unterwegs sein muss, wenn zum Beispiel ein Patient auch in der entgegengesetzten Altersgruppe zu Hause nichts essen will oder so, da gibt es Karlauer natürlich, und dann immer wieder den anderen zu sagen, und die Mutter von Adrian damals, sie hat mir gleich gesagt, der hat den und den Autismus, und das konnte ich verstehen, weil immer wieder diese Kraft auch aufzubringen, das jedem zu erklären, also, gell, alle Achtung.
Ja, ja, danke schön für Ihren Beitrag. Mhm. Alles Gute. Ja. Ihnen in den Taunus, genau. 089-517-008-008 ist die Nummer zur Sendung. Wir sprechen über Autismus, ganz besonders, wenn auch Kinder betroffen sind, sind Ihre Anrufe herzlich willkommen. Ja, Frau Hafner, die Hörerin hat es eben so ein bisschen angedeutet, gerade wenn man im öffentlichen Raum unterwegs ist, nicht? Kinder, gerade die mit einer autistischen Störung unterwegs sind, die haben ja oft gerne mal so Tobsuchtanfälle und so weiter. Also man steht dann schon manchmal so in der Öffentlichkeit da, dass man das Gefühl hat, alle gucken einen an oder so nicht. Da muss man auch erstmal mit umgehen können.
Das ist so, ja. Vor allem als er kleiner war, hatten wir viele Situationen auswärts, eben mit so Anfällen, wo er geschrien hat. Und das ist nicht einfach. Da braucht man vor allem eine dicke Haut. Und wie soll ich sagen, auf der einen Seite hat es mich schon enorm Kraft gekostet, auch emotional. Und trotzdem muss ich sagen, ich bin dankbar. Ich habe selber schon eine intensive Lebensgeschichte hinter mir mit einem Unfall, mit einseitiger Lähmung, und habe da schon vieles selber durchgecatcht in der Gesellschaft, wenn man nicht mehr der Norm entspricht. Und das war mir sicher eine Riesenhilfe, ein Stück weit auch das Selbstvertrauen zu mir zu stehen und halt einfach, ja, es ist anders. Sie können es nicht verstehen im Moment. Aber weh tut es trotzdem immer. Das ist einfach, ich glaube, das ist einfach in der Sache. Aber wenn man so wie, ich ein bisschen so, man kann eigentlich nur Mitleid haben mit den Menschen, die es nicht verstehen, weil sie es ja auch nicht einordnen können. Also mir würde es ja gleich gehen, wenn ich das sehen würde. Weil ich ja keine Ahnung hatte davor von Autismus. Mhm. Aber es ist ein Kräfteakt. Auch kommt gerade das Bild noch in den Sinn, so das öffentliche Reisen, also in den Zügen, bis wir manchmal einen Platz finden in einem Zug. Inzwischen geht es besser, aber es war oft so, dass wir eingestiegen sind und dann die halbe Reise durch den Zug gelaufen sind, weil es entweder falsch roch oder zu viele Leute oder die falschen Leute. hatte. Und so sind wir halt einfach den Zug rauf und runter spaziert. Und da erntest du auch viele Blicke, wenn du hin und her läufst. Aber da einfach ein Stück weit sagen, ja, es ist so, loslassen. Aber das stimmt, es ist ein Kräfteakt, der nicht spurlos an einem vorbeigeht.
Sich da auch immer wieder da gegen abzuschotten auch nicht und zu sagen, ja, die denken das so, weil sie einfach nicht wissen und sie wissen nicht, was ich weiß und genau. Und aber das ist trotzdem, ist es nicht immer einfach zu tragen, vermute ich, wenn man gerade müde ist und durch ist und so, dann kommen diese Dinge dann doch an einen ran irgendwann mal. Ich möchte noch eine Hörerin mit dazu holen, die uns aus der Nähe von Fulda anruft. Frau Karin, grüße Gott.
Grüße Gott, ja. Ich hätte gern ein paar Tipps von der Frau. Jetzt habe ich den Nachnamen vergessen.
Frau Hafener.
Ich habe zwar kein Kind, was autistisch ist oder schon nicht den Asperger-Autismus hat, sondern seit ein paar Jahren den Verdacht, dass mein Mann so ein Asperger-Autist ist, weil mir eine Bekannte erzählt hat von einem Kind, das sie in der Schule betreut, und all die Verhaltensweisen haben total gepasst und ich habe über viele Jahrzehnte kam ich nie mit dem Verhalten von meinem Mann klar oder mit den Reaktionen. Immer muss alles am selben Blatt stehen, weh, man hat irgendwas verrückt oder auch die ganze Kommunikation läuft total schwierig. Und und seitdem ich das weiß, kann ich bestimmte Dinge nehme ich nicht so persönlich mehr. Aber trotzdem, ich hätte gerne ein paar Tipps im Umgang, vor allem wenn man kommunizieren muss. Weil das ist am allerschwierigsten.
Vielleicht können wir ein paar ganz kurze Worte dazu sagen, Frau Hafener. Wir haben aber von Ihnen auch Literaturtipps bekommen, wo es sicher noch sehr viel ausführlicher drin steht. Da ist auch ein Buch dabei, wo es speziell um die Ehe geht. Die haben wir ins Infofeld zur Sendung gestellt, ist auch über den Hörerservice abrufbar. Aber vielleicht ein paar wesentliche Gedanken von Ihnen.
Also wenn es wirklich wichtig ist zu kommunizieren, beim Thomas und bei mir habe ich gemerkt, brauchen wir einen Übersetzer. Wir kommunizieren oft mit einem befreundeten Ehepaar, wo wir uns treffen und ich rede dann mit ihnen und sie mit Thomas und dann geht's. Ja. Oder Thomas mit ihnen und sie mit mir. Aber direkt ist es immer sehr schwierig, gerade bei heiklen Themen oder Themen oder tieferen Themen. Das funktioniert wie nicht, weil ich verstehe ihn nicht und er versteht mich nicht. Und interessanterweise über eine Drittperson funktioniert es plötzlich. Dann sind vielleicht auch, also ich erkläre mir es ein bisschen so, da sind die Emotionen weg. Eine andere, oder wenn ich etwas kommuniziere, was mich beschäftigt, liest Thomas meine ganzen Emotionen. Und die überfordern ihn so fest, dass er das Kommunikative gar nicht mehr wahrnimmt, was ich sage. Und dann auch oft falsch interpretiert.
Ja.
Was eine andere Möglichkeit ist, was helfen kann, ich mache es nicht so viel, weil ich es einfach nicht so gerne mache, aber ich habe gemerkt, dass sowohl mit meinem Mann wie auch mit meinem Sohn wäre es eigentlich eine gute Lösung, schriftlich kommunizieren. Weil schriftlich sind die Emotionen weg und die Blicke. Oder die Blick, er kann das Gesicht wahrscheinlich nicht lesen und interpretiert dann. Und interpretiert aber falsch. Mhm. Und beim Schriftlichen kommt wirklich nur das Wort an. Das, was man sagen will, den Inhalt, das Sachliche.
Ja, das würde aber mein Mann nicht.
Ich bin zu wenig sachlich. Das ist einfach mein Charakter. Ich kann nicht sachlich kommunizieren. Und dann funktioniert es auch nicht. Genau.
Ja, also das sind so tausend Sachen gewesen. Noch als ich ganz jung war zum Beispiel, habe ich bei uns einen Tisch verrückt, also ich wollte ihn verrücken im Wohnzimmer. Mhm. Ist der so ausgerastet und ist dann weggefahren und ich wusste überhaupt nicht, was los ist. Mhm. Also das ist ganz schlimm und auch ja mit der Kommunikation, also inzwischen weiß ich sowas, aber das ist ja auch erst seit eigentlich 2-3 Jahren oder so. Und die Kommunikation ist einfach was ganz Schwieriges, wenn man ein Kind hat und soll darüber besprechen, was wie, man hat ja Schwierigkeiten auch mit Kindern und dann soll man irgendwas besprechen, wie man das handhabt. Das ging eigentlich, als unser Sohn noch unter 18 war, so gut wie gar nicht, dass man sich irgendwie geeinigt hätte.
Bei uns auch nicht. Mhm.
Bei euch auch nicht.
Ja, wir sind dran. Wir versuchen, auch mein Mann möchte wieder mehr Anteil nehmen in der Kindererziehung. Und ich finde das schön. Und das versuchen wir. Aber es ist nicht immer so einfach. Ich meine, die letzten Jahre war das ganz bei mir.
Ja, und wie äußert sich das bei Ihrem Mann, dass Sie gemerkt haben, er ist Asperger-Autist?
In ganz vielen Facetten.
Ja, ich höre.
Ja, genau, schon auch in der Kommunikation, da ja. Ganz klar. Dann hat er sehr extreme Hypersensibilität, also er braucht viel Ruhe.
Ah.
Wir haben dann auch die Schlafzimmertür isoliert, dass sie schallgedämpft ist, dass er die Kinder nicht hört und so eine Insel der Ruhe hat. Dann halt die Kommunikation ist eben oft verletzend, das kennen Sie wahrscheinlich. Und halt auch, er hat so seinen Rhythmus und den möchte er leben. Er hat Mühe, sich in unseren Familienrhythmus einzugliedern. Also ja, zum Beispiel ja. Mit Frühstück, Mittagessen, Abendessen.
Ja, ja, genau.
Also, genau, einfach so ganz verschiedene.
Also esst ihr ja auch genau. Verschieden, oder wie?
Ja.
Also ihr esst nicht zusammen an einem Tisch?
Manchmal schon.
Ja, ja, das nicht immer. Nicht. Da kannst du reden, wie du willst.
Mhm. Ja. Vielleicht können Sie doch mal beim Hörerservice anrufen.
Ja, alles gut.
Frau Karin. Genau, dann gibt es da noch viel mehr Infos zu dem. Alles Gute, Dankeschön. 08328921110 ist die Nummer vom Radio Horebs Hörerservice. Der hat die Literaturtipps von Frau Havener auch vorliegen oder Sie schauen ins Infofeld unter horeb.org und dann Programm und dann auf das Infofeld zur Sendung. Auch da ist es im Internet bei der Sendung hinterlegt. Nochmal die Nummer vom Hörerservice 08328921110. Jetzt haben wir noch als letzte Hörerin Frau Stern hier mit in der Sendung. Grüße Sie, Frau Stern.
Grüß Gott. Also alles ist ziemlich gesagt, alles, was ich gehört habe. Aber ich habe ein Beispiel. Ich hatte einen Jungen im Institut auf dem
Rosenberg. Ganz kurz, Frau Stern. Frau Stern, Sie rufen an, weil Sie mit dem Thema zu tun haben?
Ja, ich bin Erzieherin gewesen und habe 2 Jahre so einen Jungen betreut. Und von dieser ganzen, mit den Ausbrüchen, mit allem. Aber ich wollte nur sagen, was mir geholfen hat in der ganzen Zeit, das war, dass ich seine Liebe zu mir gespürt habe. Wir waren 3 Lehrer für ihn im Institut auf dem Rosenberg. Und er hat es geschafft, dass er nach einer heilpädagogischen Schule gekommen ist. Und ich habe leider keine Ahnung mehr. Er ist vom Iran. Er musste auch zurück mit den Eltern. Aber die Liebe, das wollte ich sagen. Wenn man Geduld hat und immer wieder sagt mal, dafür zeigt er die auf seine Art, wie sehr er einem liebt. Und das hat mir immer die Kraft gegeben. Außerdem natürlich von Gott von oben. Gell? Mhm.
Frau Stern, wie war denn dieser Ausdruck von Liebe? Wie war das, nur dass wir das dann vielleicht auch lesen lernen?
Er wollte einfach dieses Spiel, das ich mit ihm begonnen habe. Ja, das wollte er nur allein mit mir spielen und das konnte er immer wieder spielen und hat dann gelacht und eben, oder dass er sich nur kurz mal angeschmiegt hat und schnell wieder weg ist oder lauter so wirklich Glitzekleinigkeiten, aber das hat er jedes Mal gezeigt. Er wollte den anderen nicht. Ich war halt von den 3 Lehrkräften, ich war halt die Frau und also er hat es gezeigt. Und nachher kam er ganz schwer in die Pubertät. Das war natürlich ganz schwierig, weil er immer nur Kontakt mit kleinen Mädchen geguckt hat und war da ja dann schon 14, 15. Also es war unwahrscheinlich schwierig, weil auch der Vater nicht sagen wollte, er hat autistische Störungen. Nein, er ist wunderbar. Er ist eben ganz arg intelligent, ja. Und es war ein wunderbares Kind und mir tut es jetzt so leid, dass ich nicht weiß, jetzt ist er ja ein Mann, jetzt ist er vielleicht 24, 25 und ich habe ja keine Verbindung mehr leider in den Iran. Aber dass ich all das durchgemacht habe, was die Frau gesagt hat, aber vielleicht leichter gehabt als Erzieherin damals in der Schule.
Gell? Frau Stern,
Er musste sich ein bisschen doch unterordnen. Er hat ein ganzes Jahr nicht das gegessen, was die anderen gegessen haben. Aber mit der Zeit hat die Schulleitung einfach gesagt, nein, du musst das so machen. Und dann hat er sich halt untergeordnet. Aber diese Tobsuchtanfälle ab und zu, und jetzt weiß ich eben, dass es einfach nur eine Überforderung für ihn war. Zu viele Dinge hat man von ihm auch in der Schule gefordert.
Ja. Und erst in der Danke, Frau Stern, für Ihren Beitrag. Vielen Dank, dass Sie angerufen haben.
Ja, und liebe Grüße an diese wunderbare Mutter. Ja, danke. Ja.
Die wunderbare Mutter hört Sie. Frau Hafener, vielleicht, Sie haben jetzt auch gesagt, 14 ist er jetzt alt, eben auch Zeitalter Pubertät. Was ist Ihnen heute wichtig im Umgang mit Jonathan?
Vertrauen. Ich habe immer, sage immer, wir vertrauen einander. Und das finde ich ganz toll jetzt auch mit dem 14-Jährigen. Wir reden sehr viel, sehr offen. Und im Moment genieße ich die Pubertät. Ich weiß nicht, ob es noch anders kommt. Ich genieße sie wirklich mit ihm. Und die Frau Stern hat gerade von der Liebe geredet. Das ist so, sie geben unglaublich viel Dankbarkeit und Liebe zurück. Das im Moment auch, er kommt so viel und umarmt uns und mich und sagt, I love you. Das ist im Moment so der Spruch. Und ich sage dann immer, I love me too. Und das findet er der Hit. Das ist einfach so diese Liebe, diese Freude und auch Dankbarkeit, wenn man für ihn hinsteht, die zurückkommt. Und er sagt mir aber auch inzwischen, Mama, das ist mir peinlich, mach das nicht für mich. Und das finde ich super. Und so ist das Unterwegssein auch oft wirklich ein gemeinsames Suchen nach Lösungen, nach Wegen, die für ihn mit seinen Gaben, aber auch mit seinen Schwierigkeiten irgendwie gehen und möglich sind. Und nicht nur irgendwie, ich sage schon irgendwie, weil es wirklich immer ein irgendwie ist und nie einfach geht. Manchmal wünschte ich mir, dass es eben einfacher ginge für ihn auch.
Was sind denn Bereiche, in denen er so richtig in der Gesellschaft mit anderen Kindern, auch gleichaltrigen Jugendlichen inzwischen so richtig mit dabei sein kann, richtig seinen Platz gefunden hat?
Ich denke, er hat im Moment zwei Bereiche. Ist in der Klasse richtig toll integriert, in dieser kleinen Klasse. Aber das andere ist der Sport, das Leichtathletik, das er schon ganz lange macht. Da ist er auch voll mit dabei. Sie haben nicht so viele Jungs da in Leichtathletik, aber mit den Jungs ist er toll unterwegs, war jetzt auch gerade im Trainingslager mit dabei und kam ganz aufgestellt zurück. Und das ist toll, so zu sehen, wie er aufblüht und ihm das auch ganz viel gibt.
Was würden Sie denn sagen zum Schluss, Frau Hafener? Was haben Sie von Ihrem Kind und vielleicht auch Ihrem Mann, Ihren Aspergern, besonders gelernt fürs Leben? Wo hat das Ihr Leben trotz dem ganzen Schwierigen, was Sie uns eben gesagt haben, wir können wirklich manchmal nur ahnen, was das bedeutet. Sie selber haben mit körperlichen auch Schwierigkeiten zu kämpfen nach einem Unfall, dann eben Ehemann mit Autismusstörung, ältester Sohn, stark ausgeprägt, ein Kind weiß man noch nicht so richtig und Beruf, Familie, alles lastet auf ihn. Man ahnt wirklich durch, was das alles auch bedeutet an Kraftaufwand und an Leben einfach von Tag zu Tag. Aber was würden Sie sagen, ist bereichernd für Sie? Was nehmen Sie dann sozusagen, was haben Sie geschenkt bekommen im Gegenzug?
Thinking out of the box, das heißt, über meine Grenzen hinausdenken, immer und immer wieder, querdenken, aus der Norm herausdenken. Das ist nicht immer bequem, es ist ein Loslassen von den eigenen Sicherheiten oder Normen und gesellschaftliche Normen geben uns Sicherheit. Diese loslassen und darüber hinausdenken, dass auch anderes gut sein kann oder möglich ist und es auch noch andere Wege gibt. Und da habe ich ganz, ganz vieles gelernt, spannenderweise jetzt auch in unserer interkulturellen Kirche, denke ich manchmal meine 14 Jahre Autismus-Weiterbildung in der Familie hilft mir enorm im Interkulturellen. weil auch da müssen wir immer wieder über unsere Grenzen springen. Und gerade in der Arbeit mit Migranten, wo es viele auch traumatisierte Menschen hat, die eben ähnliches Verhalten haben wie Autisten, ist ganz spannend eigentlich, was ich aus dem, was ich schon gelernt habe und auch immer noch lernen werde, dankbar mitnehmen und jetzt profitieren kann davon.
Das wäre noch mal ein ganz eigenes Thema, eben die Ähnlichkeiten von Autismus und Trauma in den Auswirkungen. Aber das lassen wir einfach mal so als Gedanken stehen. Vielleicht hilft es dem einen oder anderen, sich mit dem Thema intensiver zu beschäftigen. Vielen herzlichen Dank, Regula Havener, für diese Sendung zum Welttag der Aufklärung über Autismus, über das Thema Erfahrungen einer Mutter im Umgang mit besonderen Kindern. Ganz herzlichen Dank. Wir wünschen Ihnen von Herzen Gottes reichen Segen für Sie und Ihre Familie. Und weiterhin ganz viel Kraft. Alles
Gute.
Diese Sendung können Sie gerne nachhören im Podcast von Radio Horeb unter horeb.org, dann in der Mediathek unter der Sendereihe Lebenshilfe, Leben in Beziehungen finden Sie unter dieser Kategorie dann diese Sendung. Gerne auch zum Weiterempfehlen, vielleicht kennen Sie jemanden, von dem Sie das Gefühl haben, wäre ganz gut, wenn er es hört, vielleicht ist da was drin. Gerne immer weiterempfehlen, die Mediathek von Radio Horeb. Alles Gute und auch Ihnen noch weiterhin gute und gesegnete Ostertage wünscht Gabi Fröhlich.